Ja, Amen. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt. Amen. Das ist ganz wichtig, dass wir das heute zulassen. Ich würde euch bitten, macht eure Garagen auf. Macht eure Herzen auf. Lasst nicht zu, dass jetzt schon zu ist. Sondern jetzt kommt noch etwas. Jetzt haben wir Worship gehabt, jetzt stehen wir vor Jesus. Und jetzt kommt Lehr. Jetzt kommt Lehr, das heisst, jetzt kommt das, was uns festmacht in Gottes Wort. Wollt ihr das? Ja, Teil haben bewusst nichts gesagt. Schlingel, Schlingel, Schlingel. Also Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt. Wir danken euch als Good News Service Team, also Danet und ich, wo wir unterwegs sind in der Schweiz, im evangelistischen Dienst. Ihr seid unsere Teilhaber. Es kommt kein Mensch durch unsere Arbeit zum Glauben, wo ihr nicht ein Teil seid. Davon müsst ihr euch das mal vorstellen. Wenn ihr noch keinen Mensch zu Jesus Christus geführt habt, dann habt ihr mindestens durch euch schon mal einen zu Jesus geführt. Das macht euch enorm speziell. Dann schaut auf die Schweiz ab und seht Rümlang. Sie sehen da eine Gemeinde, die sich beteiligt, dass in der Schweiz Menschen gerettet werden. Das ist der erste Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat. Er hat gesagt, geht hin und macht zu Jüngern. Lehrt sie halten, was ich euch gelehrt habe. Macht sie fähig, mir nachzufolgen. Aber rettet sie. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es sind noch nicht alle Leute von Rümlang da, oder? Also wir haben noch ein bisschen Platz. Also denkt daran, ihr seid Teilhaber an jedem Menschen, der zum Glauben kommt durch unsere Arbeit. Und durch die Arbeit, wo unsere, wir haben einen geteilten Dienst, ich bin der, der auf der Kanzel unterwegs ist, Danet ist sehr viel auf der Straße unterwegs, jede Woche am Freitag. Und durch die Arbeit, die sie macht, jetzt auf der Straße, sind das ja schon über 200 Leute zum Glauben gekommen. Also von dort her, ihr seid Teilhaber, Teilhaber, Teilhaber. Und das soll euch glücklich machen. Ihr sollt als Beschenkte heute aus dem Gottesdienst gehen, weil ihr wisst, danke Herr, dass du mich und meine Gemeinde brauchst. Anni, jetzt bitte ich dich, dass du uns noch ein bisschen einführst in den Dienst, den du tust.
Ich habe euch einen ganz kurzen Vers mitgebracht aus Gottes Wort. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich ausgesendet hat, so sende ich auch euch. Der erste Teil von dem Vers ist ja wirklich ganz schön, oder? Friede ist mit uns und jetzt kommt's. Jesus sagt, so wie mich der Vater ausgesendet hat in die Welt, so sende ich euch. Das kann sie vielleicht zu deinen Nachbarn, zu deiner Familie, zu deinen Kindern. Wir müssen gar nicht so weit denken. Ich habe jetzt schon mal einen Schritt gewagt nach Zürich. Aber ich weiß, Gott führt uns wunderbar. Am Freitag bin ich mit einer Frau auf der Straße, die ist erst seit 3 Jahren gläubig. Ist ungefähr so alt wie ich. Ist in der Esoterik drin gewesen. Und sie hat gesagt, es ist ein Wunder, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Ich bin so voll gewesen mit allem anderen, ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich etwas vermisse. Bis sie jemand angesprochen hat. Und jetzt sagt sie, du kannst es nicht glauben, aber erst mit Jesus ist etwas in mein Leben gekommen, wo ich sage, jeden Tag ist etwas Neues da. Okay, mit ihr bin ich auf der Straße gewesen. Wir laufen schon, haben schon Leute angesprochen. Sie sind eigentlich alle eher verschlossen gewesen. Haben nichts wollen wissen an dem Freitag. Bis wir ganz oben gewesen sind am Rennweg. Und da sehe ich 3 ältere Leute, über 70, 2 Frauen und ein Mann. Und ich spreche sie an, ganz neu wieder, sage, Herr Jesus, wir haben Mut, wieder anzusprechen. Sie bleiben stehen und sie haben Freude, dass ich sie anspreche und ihnen etwas sage von Gott. Die mittlere Frau, die hat sich ihr Herz mir zugeneigt, die hat gedacht, das könnte meine Oma sein. Es war richtig schön gewesen. Und sie hat gesagt, das freut mich, dass sie mich ansprechen. Und alle 3 haben zugelassen. Für alle 3 habe ich können beten. Und der Mann, der hat so an der Luftröhre so ein Ventil gehabt, wo immer hat müssen drucken zum Reden. Und wo ich ihn gefragt habe, wenn sie heute würden sterben, könnten sie ohne Zweifel sagen, dass sie in den Himmel kommen, sind ihm Tränen gekommen. Er hat gesagt, er weiß es nicht. Und Antwort ist ganz einfach, lad Jesus in dein Leben ein. Und alle 3 haben sich für Jesus entschieden. Und es ist so wie in dem Moment, wie wenn der Himmel auf Erde wäre. Wie wenn der ganze Rennweg wird stillstehen und eigentlich Gott nur wird die 3 sehen. Dann sind wir weitergelaufen. Wir haben uns natürlich noch lieb verabschiedet, das ist immer so, oder? Ja, klar. Und da kommt uns eine Frau entgegen, eine jüngere Frau, in einem schönen Sommerkleid. Und wir sprechen sie an. Und auch sie, sie ist von Österreich, sehr offen, sehr interessiert, was wir da sagen. Sie studiert Sprachwissenschaften, hat gerade herausgefunden, dass ich nicht von der Schweiz bin und so. Ja, und sie hat gesagt, sie sei eigentlich katholisch, aber sie hätte es noch nie gehört. Sie hat sich für Jesus entschieden und in dem Moment, wo sie das gemacht hat, sind ihre Fragen gekommen und sie hat sie uns gestellt, ja, wie ist denn das bei euch gewesen? Wie habt ihr euch für Jesus entschieden? Und wir haben uns lange Zeit genommen, mit ihr zum Reden. Und ich habe an dem Morgen habe ich eine Bibel in meinen Rucksack reingepackt, eine recht schwere eigentlich. Und wenn man so viel im Rucksack hat, wenn man unterwegs ist, überlegt man sich, nimmt man eine Bibel mit oder sagt man den Leuten, ihr könnt das auf euer Handy laden, so eine Bibel. Und ich habe in dem Moment einfach gewusst, so, da sage ich zu ihrer Lisa, ich habe heute eine Bibel eingesteckt, wo ich einfach jemandem schenken will, ja, wo ich denke, das ist jemand, wo sie auch braucht. Und dann hat sie gesagt, ich nehme die Bibel sehr gern. Und ich würde mich freuen, wenn du noch etwas würdest reinschreiben vorne. Habe ich ihr noch etwas reingeschrieben, habe ihr die Bibel gegeben und sie hat die Bibel gehabt wie ein Schatz. Und was dann passiert ist, das haben wir erst im Nachhinein dann gemerkt, sie ist zurückgelaufen und wir haben gesehen, wie sie sich neben jemand anders auf ein Bänkle setzt. Und wir sind erst später dann wieder an dem Bänkle gekommen und meine Partnerin hat dann den Mann angesprochen, der neben ihr sitzt. Jetzt ist das der Freund von ihr. Und er ist ganz ablehnend gewesen. Er hat gesagt, er ist Agnostiker, also glaubt nur, was er sieht oder wie auch immer das ist. Aber er hat sich so eigentlich dagegen gestellt und sie ist neben ihm gesessen. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, wenn sie beide auf dem Bänkle gesessen wären. Ich weiß nicht, ob sie die Freiheit so gehabt hat, wie wo sie allein vorne gewesen ist. Gott ist gut. Er führt euch und er macht es möglich, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, wo es vielleicht gar nicht möglich wäre. Aber jeder, und das ist auch für mich wichtig, jeder, wo Jesus anruft, jeder, der wird gerettet werden.
Danke vielmals. Da kann man nur staunen, wenn man so etwas hört, oder? Also mir geht es so. Also ich habe das Vorrecht, jeden Freitagabend, wenn sie von der Straße heimkommt, so eineinhalb Stunden zu reservieren, auf dem Balkon zu sein und zu hören, ah, heute sind es nur 10 gewesen. Also, ja. Aber eben, man gewöhnt sich so daran. Aber stell dir vor, da werden Menschen wiedergeboren. Menschen sind nicht geschaffen für die Hölle, Menschen sind geschaffen für den Himmel. Und unsere Aufgabe ist es, die Leute auf dem Weg, wo sie eingeschlagen haben, seit Geburt, wo sie einfach darauf geboren sind, zu wecken, damit sie das gute Evangelium von Jesus Christus hören, dass sie gerettet werden. Also mir tut das im Herzen manchmal schwer, wenn ich mit Leuten rede und ich merke, so viel Stolz, so viel Hochmut, nicht Jesus ein bisschen zulassen, das verreisst mein Herz. Weil wir sind so sicher in der Schweiz, wir haben alles abgesichert, wir haben sogar Lebensversicherung, lassen uns anlügen, als ob das etwas bringen würde. Noch niemand, der gestorben ist, hätte seine Lebensversicherung können einlösen und noch wieder weiterleben. Es ist ein Witz, wir leben so in einer Sicherheit, und Menschen um uns herum gehen verloren. Das ist mein Herz. Und da möchte ich euch mit anzünden, mitleiden, dass ihr denkt, oh, ja, Jesus, mein Schulfreund. Ich will ganz neu dafür beten, für meinen Vorgesetzten, für meine Arbeitsstelle, für meine Kunden, dass sich irgendwo einen Weg ergibt. Ihr dürft ja auch beten, Herr, lass die Leute Fragen haben. Weil es ist oft für uns einfach, wenn jemand eine Frage stellt, zu antworten, als wenn man jemanden anspricht. Du hättest dir schon mal jemand gesagt, dass Gott dich liebt. Aber ich mache euch Mut. Ich lade euch jetzt stellvertretend für Anne ein, ihren anzuläuten. Wenn ihr euch einfach mal wollt, dem aussetzen, auf die Straße gehen und einfach mal zu wagen, das nimmt einem den Ärmel rein. Das ist so Hebammendienst oder Hebammenrichtdienst für Männer. Da ist man dabei, da sieht man Schmerzen, da brauchst du plötzlich Worte, die dir Gott schon lange ins Herz gelegt hat. Die ganze, Die ganze Ware, die da unterliegt an Bibelversen und Ausbildungen und Bibelstunden und Wochenenden und weiss nicht was alles, das will raus. Sonst kommst du eine Salzvergiftung über. Wir sind das Salz von dieser Welt, das muss raus. Gut, jetzt habe ich ja das Thema vorbereitet. Also, es ist immer wichtig, dass ich das Thema habe. Das Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht um vollkommene Erlösung. Es ist in dem Themenbereich daheim vollkommene Erlösung. Für mich ist es so, ich rede viel, auch mit, nach dem Gottesdienst, mit Leuten, die aus ihrem Leben erzählen und alles Mögliche. Und ich merke oft, ich merke es dann, wenn wir zur Predigt kommen, vollkommene Erlösung. Viele Leute haben irgendwas, ja, aber Gott, oh, und Gott da, und vielleicht wird er mir gleich noch, und da, eben, da ist wieder der Stecken, oder? Schlechtes Gewissen und so. Ich sage es mal so, wenn wir als Christen lernen, in der vollkommenen Erlösung zu leben, hat das Auswirkungen, das strahlt aus uns raus. Das putzt dich, da lachst und da freust dich, und der Nachbar fragt, was ist denn mit dir los? Du leuchtest wie ein Atomkraftwerk. Da wird plötzlich etwas wahr, da wird Energie freigesetzt, weil das, was in dir ist, das kommt raus. Und wenn du aber ein Sorgenfresser bist und alles in dir drin hast, dann wird das dein Ausdruck sein. Gut, ich starte mal mit der ersten Folie. Gell? Das ist so, genau. Das ist so das Thema ein bisschen konkretisiert. Jesus Christus ist der absolut andere und neue Weg. Jesus Christus ist der absolut andere und neue Weg. Das, was vorne war, vor Jesus Christus, ist das Alte. Und das, was nach Jesus, also mit Jesus Christus, ist etwas ganz Neues. Etwas ganz Neues. Ich muss es ganz deutlich sagen. Was wir heute machen im Gottesdienst, ist, wir lernen das Alte kennen und wir wollen, dass ihr, also ich will, dass ihr versteht, das ist der Lehrbereich. Es ist etwas ganz Neues da für euch. Etwas ganz Neues. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es gibt mir zu viele Christen, die christlich lebend, aber innere Traditionen vom Gesetz in sich aufgebürdet haben und überhaupt nicht frei sind. Das Alte ist vergangen. Jesus Christus hat einen absolut neuen, einen absolut anderen Weg gebracht. Es ist nicht ein bisschen jüdisch oder ein bisschen gesetzlich. Nein, frei vom Gesetz. Und da kommen wir heute dazu. Jesus ist ein absolut anderer und ein neuer Weg. Das sehen wir schon, wenn wir in seine Anfänge anschauen. Vorbote von Jesus sind gewaltig gewesen. Verheißungen im Alten Testament, über 300 Verheißungen aufs Kommen von Jesus. Über 300. Und was denn um Jesus passiert ist, als er auf die Welt kam, ist gewaltig gewesen. Da sind Engel plötzlich da gestanden. Bei wem von euch ist ein Engel da gewesen? Durch den Schutzengel. Dass nichts daneben geht. Aber die haben sogar gesungen. Also Propheten, Könige, Priester, normale Leute haben prophezeit, der kommt. Das ist etwas ganz anderes. Das ist etwas ganz anderes. Das macht Jesus außergewöhnlich. Gehen wir weiter. Nicht nur die Vorboten sind. Ja. Ah, ich wollte den Vers noch sagen, genau. Da steht plötzlich ein Engel und, oder der Prophet Jesaja sagt: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Kann man enttäuscht sein? Bei meiner Geburt ist niemand da gestanden und hat meiner Mutter so. Es ist anders, es ist außergewöhnlich, es ist einzigartig. Das ist gewaltig, es ist anders. Gehen wir zum Zweiten. Seine Taufe, die Jesus hatte, ist vom Himmel bestätigt worden. Dort heisst, und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also wenn Gott jedes Mal, wenn ich würde taufen, und ich habe schon viel getauft, würde der Himmel öffnen oder würde ich jeden Tag taufen? Gottes Stimme so hören, klingt doch nicht so, als ob das normal wäre. Das ist außergewöhnlich, das ist Himmelszerreissung war, der Stimme zu hören, du bist mein lieber Sohn. Anders. Gott fährt etwas ganz Neues an. Der Johannes der Täufer hat dann auch noch etwas ganz Verrücktes gesagt. Er hat prophetisch geredet und hat gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also das hätte ich bei meiner Taufe auch nicht hören wollen. Merkt ihr die Gewalt, die da in dem Text drin ist? Merkt ihr, was das bedeutet für Jesus? Der hat das gewusst, was ihn erwartet. Von dort an ist sein Weg Richtung Golgatha. Dort ist sein Weg Richtung Kreuz. Er hat die Schuld von denen und die Heiligen nur austun, weil er dafür den Preis am Schluss zahlt. Das ist anders. Das ist anders als jeder, der vorne war. Anders als wir heute. Er ist anders. Und noch ein bisschen, um das zu unterstreichen. Aussagen von Jesus sind absolut gewaltig. Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Was Jesus da macht im Ich Bin, das steht im Griechischen eigentlich Ego, I, me. Ich. Das ist ein Herrschaftsausdruck, der im Alten Testament gleichbedeutend ist mit Yahweh. Ich bin der Ich Bin. Ich bin für dich da. Das ist genau das Gleiche. Im Deutschen sieht man das nicht so gut, aber im Griechischen steht Ego, I, me. Ich bin. Yahweh, ich bin der Ich Bin. Genau das Gleiche. Und Jesus sagt, ich bin Gott und ich bin der einzige Weg. Ich bin der Weg, auf den man gehen kann. Ich bin die Wahrheit und ich stehe dazu. Und wer sein Leben mit mir lebt, der lebt ewig. Und er kommt zum... Ich darf mitmachen, ja. Vater, genial, kommt zum Vater. Habt ihr gemerkt, den Unterschied? Christen gehen nicht einfach zu Gott. Christen gehen zum Vater. Was haben wir doch einen Vorteil gegenüber anderen Religionen, wo Gott immer nur Gott bleibt? Jesus Christus hat Gott für uns zum Vater gemacht. Ich weiß, dass ein Vater auf mich wartet. Das ist doch etwas ganz anderes, als wenn ich Angst habe, dass jetzt wie ein Moslem, Angst habe und am Schluss noch ganz schnell das Glaubensbekenntnis abraschen, bevor der Schirm zugeht und dann das Gefühl habe, jetzt kommt der gerechte Gott und jetzt wird abgerechnet. Jesus sagt, so wie ihr zu euch noch Kind, bin ich schon lang. Mein himmlischer Vater ist viel besser als ihr, könnt die besten Väter unter den Vätern sein. Also, denn wenn wir zu unserem Vater zurückkommen, dann freut er sich und nimmt uns auf. Das ist außergewöhnlich und das ist wahrhaftig ganz anders. Jesus sagt in dem Zusammenhang noch, wer mich aufnimmt, der wird Macht bekommen, Gottes Kind zu heißen. Indem ihr an Jesus Christus glaubt. Stellt euch das mal vor. Heute wäre der Tag, wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, dass du kannst sagen, ich will zu dem Jesus, der selber Gott ist, zu dem einzig an den anderen und ich will ihn einladen in mein Leben. Ich will beten, Herr Jesus Christus, komm ins Herz. Vergib mir, was bis jetzt war, was ich ohne dich gelebt habe. Schenk mir einen Neuanfang, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Leit und führ du mich und lass mich in dieser Gemeinde das daheim finden. Hilf mir. Amen. Und das Schöne ist, Jesus kommt. Jesus hat versprochen, wer mich anruft, wird gerettet werden. Um das nochmal festzuhalten, es gibt den alten Bund und es gibt den neuen Bund. Es gibt das alte Testament und es gibt das neue Testament. Das Gesetz im alten Testament ist ein anderes Gesetz als das, was im neuen Testament vorherrscht. Es ist für einen Mensch, der zum Glauben kommt, und das muss er so sein wie Tag und Nacht. Anders. Einfach anders. Leider leben heute sehr viele Christen eben in dem Alten. Sie sind zwar Christen, aber sie haben immer noch den Druck und den Schmerz von dem Gesetz, wo sie drücken. Wo ihnen keine Freiheit geht. Jesus Christus hat uns berufen zur Freiheit. Aber sie laufen nur wie Knechte. Wie in Knechtsgestand. Wenn man den alten Bund mit dem neuen will vermischen, ist es, als ob man ein Öllämpchen in die Steckdose steckt. Das sprüht zwar Funken, ist schön herzig und schön zum Anschauen, aber es ist sinnlos. Lasst alles alt sein und Neues Neues. Ich habe mir für das deutlich auszuschaffen einen Text aus dem Hebräerbrief genommen. Der Hebräerbrief ist ein schwieriger Brief. Er ist auch schwierig, nur schon dem her, weil jeder, der nur das Griechisch will übersetzen, macht das so. Der ist so kompliziert griechisch geschrieben und es ist eine richtige Herausforderung, dass wo ich mir den Text in die Hand genommen und mein griechisches Ente genommen habe und ihr gesagt, komm, jetzt nimmst du Hoffnung für alle. Es ist tatsächlich in der Hoffnung vor allem wird es gut dargestellt. Das Ganze auch in der Lutherbibel wird es gut dargestellt. Aber vom Griechischen her, mit den Zwischensätzen, und das hört nicht auf beim Paulus, und es gibt kein Komma. Es gibt kein Komma, du musst es selber herausfinden. Und dann denke ich, komm, jetzt nimmst du noch die Hoffnung für alle und dann stehst du gerade. Das ist auch gut so. Was wichtig ist, der Hebräerbrief ist an jüdische Leute geschrieben worden, die ein jüdisches Gesetzesverständnis hatten oder die, die jüdisch interessiert sind. Und für mich ist das jetzt wichtig, dass ihr einfach den Gang versteht. Ich wollte Beweisführung machen für euch aus dem Neuen Testament, dass wir etwas anderes haben und haben dann den Hebräerbrief genommen, weil dort einfach die Grundlagen sehr klar ausgedrückt sind. Also, ich kann jetzt das als Überschrift: Wir haben mit Jesus Christus ein ganz neues Priestertum. Ein ganz neues Priestertum. Das mit den Priestern, das ist so eine Sache. Wir wissen ja gar nicht mehr richtig, was Priester sind. Pastoren, das sind Hirten, aber Priester, das sind ein bisschen etwas anderes. Priester, die sind aus den Leviten gekommen. Und Leviten, die haben einen Priesterdienst gehabt, das hat geheißen, sie sind vor Gott gestanden für die Bevölkerung. Seit dem Sinai ist das so, dort ist das Gesetz eingeführt worden. Und im zweiten Buch Mose steht dann, wie die sich bereit machen und dann sind sie die Mittler gewesen zwischen den Anliegen der Menschen und Gott. Sie haben den Menschen vor Gott vertreten. Jetzt steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief, dass Jesus unser Hohepriester ist. Also er ist der, der vermittelt. Und es hat auch dort mal schon einen Hohepriester gegeben im Alten Bund. Der Hohepriester, das heisst in Latinisch Pontifex. Wissen Sie, was Ponti heisst? Brücke, genau. Es gibt noch ein paar ältere Leute unter uns, die Italienisch gelernt haben. Ponti heisst Brücke. Und Pontifex heisst, der Hohepriester ist der die Brücke baut. Der nimmt uns da und verbindet uns mit dem Himmel. Er verbindet den Mensch mit Gottes Gegenwart. Das war die Aufgabe der Priester. Und es war so, dass im Alten Bund eine unendliche Geschichte geworden ist. Wenn nämlich jemand, nehmen wir den Ben-Eli. Der Ben-Eli hat gesündigt und jetzt muss er für seine Sünde opfern. Jetzt hat er sein Opfertier gepackt und ist auf den Berg gegangen, wo der Tempel steht. Und alle haben gesagt, der Ben-Eli hat gesündigt, siehst, hat ein Brandopfer dabei. Und also es war beschämend, es war bloßgestellt, oder? Er ist auf dem Berg, hat es geopfert und dann hat der Priester das Tier genommen und es vor den Herrn dargebracht. Und in dem Moment hat Ben-Eli einen Moment von so richtigem Wohlgefühl gehabt. Versöhnung mit Gott. Hammergefühl. Der Ben-Eli aus dem Tempel hockt auf seinen tiefer geleiteten Esel, Tempelberg herab, unten kann er kaum bremsen, ein Ochsenspann kommt ihm im Weg und es kommt zur Keilerei. Er ruft aus, du Bassa! Also, ich sage jetzt die Worte alle nicht, weil die stehen alle nicht in der Bibel. In dem Moment ist sein Gefühl, sein Wohlgefühl von Gott hinweg und er sieht sich innerlich schon wieder den Tempelberg der Aufgabe im nächsten Opferviechli. Denn es steht im Hebräerbrief 10,4 steht, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Das ist einfach, es haftet und dann musst du wieder gehen und dann ist es eine unendliche, leidige Geschichte. Das ist der alte Bund, versteht ihr? Das ist der alte Bund. Jetzt lernen wir einiges über den neuen Bund. Hebräer 7,12 steht, denn wenn Gott durch Jesus Christus ein anderes Priestertum einsetzt, dann muss auch das Gesetz geändert wird. Gott hat das ganz klar so gesagt. Er hat gesagt, wenn das Alte fertig ist, mache ich etwas Neues. Das nennt man heute ein Paradigmawechsel. Schwulniges Wort. Habe ich extra gelernt für euch. Paradigmawechsel. Was ist ein Paradigmawechsel? Ein Paradigmawechsel haben wir schon ein paar Mal erlebt zu unseren Lebzeiten. Oder erleben wir immer noch. Aber das erste Beispiel haben einige nicht erlebt. Zum Beispiel Wasserversorgung im Mittelalter. Wie war die? Da musst du zum Haus raus, bei jedem Wetter, hast du das Kind oder den Mann geschickt oder den Mann die Frau geschickt, je nachdem. Und dann musst du zum Haus, zum Dorfbrunnen gehen, zum Sodbrunnen gehen, am Bach gehen, an den See gehen, an den Fluss gehen und das Wasser schwer heimbringen und das war dann mühsam. Das war mühsam. Hören das Wort, mühsam. Anstrengend. Es hat Kraft gekostet. Und dann bist du im Haus und nach 3 Tagen stinkt das Wasser schon wieder. Ja gut, dann kannst du ein bisschen Salz drin tun, dann ist es nicht mehr so schlimm. Aber die Wasserversorgung ist... Heute gehe ich in die Küche, drehe das Wasser auf. Etwas ganz Neues. Es hat sich grundlegend etwas verändert, oder? Oder bei euch noch nicht? Geht ihr noch da Dorfbrunnen? Nein. Wenn ich Freude habe, kann ich in der Küche das Wasser aufdrehen, in die Dusche das Wasser aufdrehen, ins Bad aufdrehen, im WC das Wasser aufdrehen, auf dem Balkon das Wasser aufdrehen, im Garten. Und dann kann ich sagen, Wasser, es läuft. Ich bin reich versorgt. Ich bin reich versorgt. Mit das hören? Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Alt, neu, Paradigmawechsel. Versteht ihr? Mühsam, schwer, Last. Da, aufdrehen, spritzen, Halleluja. Stellt euch mal vor, da werden so viele neue Siedlungen gebaut und die hätten kein fließendes Wasser und WC. Das stinkt doch zum Himmel. So leben wir manchmal, oder? Wenn wir als Christen so leben wie im alten Bund, wir tun so, als ob wir keine Spülung hätten. Das stinkt zum Himmel. Wir behalten das Zeug noch möglichst lang, weil irgendwann gibt es Abend mal, wo man ganz traurig kann tun kann. So ein Quatsch. Ein Paradigmawechsel, ein neuer Paradigmawechsel ist zum Beispiel, also, wo sich die Rahmenbedingungen total verändert haben, ist zum Beispiel das Telefon. Habe ich miterlebt. Als kleiner Bub haben wir im Gang aussen so einen schwarzen Kasten gehabt, einen Hörer draufgelegt mit Wählscheiben und oben drauf so 2 Kling-Kling-Ding, Glocken. Jetzt ist es vorgekommen, dass der Nachbar ist Leute bei uns gefragt, ob er bei uns telefonieren könnte. Ist doch mühsam, er musste zum Haus aus überkommen zu uns können telefonieren. Jetzt 10, 20 oder ein Stutz gegeben, je nachdem wie lange er telefoniert hat, ist er wieder gegangen. Die Jungen schauen, ja, bekloppt, ja. Das ist ein alter Bund, das ist alt. Heute ist einem 2-jährigen Smartphone, der macht... Und denk nicht, du hast es abgeschlossen. Der Josia, mein Enkel, mein Handy in die Hand bekommen, der hat es zum Absturz gebracht, obwohl es gesperrt war. Wo ich angemacht habe, Meliko, kann in 2 Stunden wieder neu aufgestartet werden. Das beim iPhone. Stellt euch das mal vor, der Paradigmawechsel, alt und neu, was wir heute haben, das ist doch ein Witz, auch die ganzen Informationen, die wir heute haben. Früher ist die Postkutsche über den Gotthard gekommen, ohne Stau, wohl bemerkt. Er ist einen Brief losgeschickt, ist 3-4 Wochen gegangen, bis er angekommen ist. Stell dir mal vor, heute im Geschäft, du sagst, ja, das E-Mail abgeschickt, das kommt dann zuerst in 2-3 Wochen an. Das ist ein Witz. Alt, mühsam, Post, Kühe und Ross und wird gefüttert und schießt und über den Berg und einer wieder runter und dann wird verteilt. Heute verschickst du ein E-Mail. Stell dir mal vor, du würdest die Information, die ich am Tag im Büro habe und verschicke, übrigens als Telefon ausdrucken. Das wird doch explodieren. Und genau das ist es, was Gesetz... darum brauchen wir ein Paradigmawechsel. Darum brauchen wir das auch in unseren Gedanken. Man füllt doch nicht neue Wein in alte Schläuche. Jetzt versteht ihr das Beispiel ganz gut. Man könnte doch nicht Gesetzmäßigkeiten und Geschlechtsgewissen und der ganze Druck in neue Schläuche füllen. Das passt nicht. Da lebt ihr kein freies Christsein. Das neue Priestertum, das Gott aufgebaut hat, hat grundlegend andere Voraussetzungen. Es ist etwas ganz Neues geschaffen worden. Schauen wir das mal miteinander an. Erstens hat er einen ganz neuen Weg gewählt. Da heißt es in dem folgenden Text von Kapitel 7, denn Christus kommt ja nicht, oder immerhin kommt ja Christus, von dem hier die Rede ist, aus einem anderen Stamm unseres Volkes, von dem nie einer als Priester am Altar gedient hat. Denn wie jeder weiß, gehört unser Herr Jesus Christus zum Stamm Juda, obwohl Mose nie gesagt hat, dass aus dem Stamm Priester kommen würden. Jesus kommt aus dem Stamm Juda. Lassen wir das alte Priestertum noch anschauen. Das alte Priestertum, das Gesetz, habe ich gerade schon gesagt, ist im Sinai empfangen worden, das zweite Buch Mose. Der Levi, also nachdem es benannt ist, der Levi ist der dritte Sohn von Lea, wo die Frau war von Abraham. Er ist der Stammvater von Israel. Es gehört, Jakob ist Nachkomme von ihm. Und zur Zeit von Mose ist der Aaron als Levit im Volk Gottes gewesen. Und Mose hat den Aaron eingesetzt als Priester vom alten Bund. Von dort an hat es Opfer angefangen. Das zweite Buch Mose hat Opfer angefangen. Das Volk hat immer geopfert. Opfer sind fürs Volk gebracht worden. Die Priester haben für sich müssen opfern. Und am Versöhnungstag ist sogar noch der hohe Priester ins Allerheiligste, um für sich und fürs Volk zu opfern. Es hat Tag und Nacht, vom Morgen bis am Abend, ist in Israel geopfert worden. Man hätte sich das nicht anders vorstellen können. Das ist der alte Bund. Jetzt kommt etwas ganz Neues. Jesus ist der Löwe aus Juda. Kommt etwas ganz Neues. Ein Stamm, wo der Mose nie davon gesagt hat, dass aus dem ein Priester wird kommen. Jetzt kommt der Löwe Juda. Und im ersten Buch, 1. Mose 49, 9 steht, Juda ist ein junger Löwe, du bist hochgekommen, mein Sohn vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden alle Völker anhangen. Da merken wir, da kommt ein Wechsel. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung. Andere ist eine Gesetzgebung. Jetzt schaut mal, wo die Verheißung, wenn die Verheißung gegeben worden ist. In welchem Buch ist das gegeben worden? Im ersten Buch Mose. Also das heisst, dass die Verheißung hat es gegeben vor dem Gesetz. Die Verheißung hat es gegeben vor dem Gesetz. Also ist die Verheißung älter als Gesetz und grösser als Gesetz und es ist stärker als Gesetz und es ist besser als Gesetz. Weil wenn du sagst, du, ich habe dir eine Versprechung, machst das, dann kommst du das über, ist doch viel besser, als er gesagt, du musst das Gesetz einhalten. Ich lebe lieber nach Verheißung als nach dem Gesetz. Gesetz ist alt, Verheißung ist der neue Bund. Das heisst da weiter, denn der neue Bund, der geschaffen ist, der in Juda geschaffen ist, also der nicht in den Leviten geschaffen ist, ist noch etwas ganz Spezielles. Jetzt wird ein neuer Priester eingesetzt und der wird nicht eingesetzt nach dem Verständnis der Leviten, zweites Buch Mose, sondern nach der Verheißung wird er eingesetzt. Und das heisst, denn Gott schickt also einen anderen Priester, einen vom Rang Melchisedeks, zu uns, dann wird ganz klar, dass er damit eine andere Absicht oder eine besondere Absicht verfolgt. Denn Christus ist nicht aufgrund menschlicher Verordnungen und Gesetze Hohepriester geworden, sondern weil in ihm unzerstörbares Leben ist. So heißt es ja von Christus, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Vielleicht ganz kurze Worte noch zum Priestertum, das die Leviten hatten, gegenüber dem, was ist. Jesus ist der Geliebte vom Himmel, er ist der Wunsch gewesen, es ist der Mann gewesen nach der Verheißung. Und Leviten haben einen ganz schweren Dienst gehabt, weil es ist anstrengend gewesen und es ist auch selektiert worden. Ich werde euch mal ganz kurz sagen, was so ein Priester über sich hat müssen lassen oder dass er überhaupt ein Priester sein konnte. Statt im dritten Mose steht, denn keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten, kann Priester sein. Er sei blind, kann nicht Priester sein. Er hat ein entstelltes Gesicht, kann nicht Priester sein. Er hat irgendeine Missbildung, kann nicht Priester sein. Er hat einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand oder ist bucklig oder verkrümmt, kann nicht Priester sein. Oder ein Fleck im Auge oder Krätze oder Flechte oder unfruchtbar, kann nicht Priester sein. Wer unter den Söhnen Aarons Nachkommen einen Fehler an sich hat, soll nicht herzutreten zu Opfern oder Feueropfer bringen. Der Ausschluss, jetzt haben wir da Jesus. Jesus, wo ein ganz neues Priestertum, das auch für uns offen ist, eröffnet. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Melchisedek? So, Nachbarschaft. Es ist einfach für mich eine ganz wichtige Person, darum werde ich auch zeigen, was das für eine ist. Wenn da steht, einen vom Rang Melchisedeks, dann ist das etwas ganz Wichtiges. Wissen Sie, was es von Melchisedek in der Bibel heißt? Von Melchisedek heißt es in der Bibel, er ist Priester des höchsten Gottes. Da heißt es, König der Gerechtigkeit. Er ist der König von Salem. Er ist König des Friedens. Er ist ohne Mutter und ohne Vater. Er hat keinen Stammbaum. Er ist hat weder Anfang der Tage noch Ende seines Lebens. Das muss man vorstellen. Also, der Melchisedek, der im Alten Testament erscheint, ist eine Verkörperung, eine Gestaltnahme von Gott im Mensch. Da sollte ich die Geschichte noch ganz kurz andeuten. Es ist nämlich die Geschichte von Abraham. Der Abraham, der hat einen Sohn, also einen Neffe gehabt, der hat Lot geheißen, der Lot, mit dem hat er sich ja nicht so gut verstanden, also Lot mit ihm nicht. Und er hat dann die Wahl gestellt, wo willst du hinziehen, dann ziehe ich auf die andere Seite. Und der Lot hat sich die schöne Seite gewählt, Sodom und Gomorra. Und der Abraham ist ein Mamre geblieben wie der Eichen auf dem Feld, in seinem Zelt. Und dann hat der König von Sodom und Gomorra, die haben Steuerschulden gehabt. Beim König jetzt weiß ich es gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall, der König von Elam ist noch dabei gewesen und der König von Elasar ist dabei gewesen und ein anderer Großfürst dabei gewesen. Ja, jetzt ist es gekommen, der König von China. Er hat Steuerschulden gehabt vom König von China. Und der Sodom und Gomorra, die zwei Könige, haben nicht zahlen. Und dann hat der König gesagt, von China, ja, jetzt wird aufgeräumt, jetzt machen wir das, holen wir uns das Geld selber. Sie haben sich aufgemacht, einen riesigen Heer. Und die Könige von Sodom und Gomorra, sie sind den Großfürsten gegenübergestanden und sind platt gemacht worden. Und mit dem ist es nicht fertig gewesen, sondern die Großfürsten sind gegangen und haben Sodom und Gomorra leer geräumt. Also, dort hast du nichts mehr müssen holen wollen. Es ist einfach nichts mehr da gewesen. Sie haben die Menschen mitgenommen als Leibeigene und Sklaven und haben sonst auch alles Hab und Gut mit sich genommen. Das war ihre Schuld gewesen. Und irgendeiner, der aus dieser Schlacht überlebt hat, hat sich irgendwo geschleppt zu Hain Mamre und hat gesagt, ich habe überlebt, ich komme aus der Schlacht. Und übrigens, ja. Und ja, du musst zum Abraham. Abraham lässt dem zu und hört, was? Alle flach. Und alle sind mitgeführt worden. Ja, jetzt hätte er können sagen, Lot, jetzt hast du gehabt. Deine Schuld. Du hast wollen schön, jetzt hast du schön. Nein, das hat ihn gepackt. Sein Neffe, gefangen, hat sich aufgemacht mit 318 Mann. 318 Mann gegen das Grossherr. Ein paar Nachbarn haben sich auch noch angeschlossen, sind sie losgezogen und haben sie zur Nacht eingeholt und haben das Heerlager von diesen Grossfürsten zur Nacht geschlagen. Zack, die sind geflüchtet und dann hat Abraham alles Hab und Gut zurückgebracht nach Sodom und Gomorra. Inklusive seinem Neffen. Wo er auf dem Heimweg ist, hat sich der König von Sodom und Gomorra, die zwei Könige, haben sich besonnen gesagt, ja, so geht es nicht, sonst stehen wir geschichtlich in Schuld. Dann müssen wir doch mindestens etwas geben, dass der nicht kann sagen, hey. Der Abraham ist aber schon weiter weg und die haben sich auf den Weg gemacht. Und in der Zwischenzeit, man weiß nicht, woher er gekommen ist, steht plötzlich der Melchisedek vom Abraham. Das war schon. Aus dem Nichts. Und er bringt ihm Gaben mit zum Essen und zum Trinken. Was hat er mitgebracht? Fondue ist es nicht gewesen. Was hat er ihm gebracht, Leute? Brot und Wein. Da kommt der Vater vom Glauben, Abraham, und kommt zum Melchisedek. Und was bringt er ihm? Brot und Wein. Jesus ist der Melchisedek. Brot und Wein bringt er ihm. Und er nimmt das und er gibt aus Dankbarkeit Melchisedek sind ganze Zehnten, also die Zehnte von allem. Mittlerweile, wo der König von Sodom dann hintereinander geröstet ist, verschwindet plötzlich der Melchisedek. Ohne Anfang, ohne Ende. Ist einfach weg. Und dann kommt der König von Sodom und sagt, du, Abraham, hast du gut gemacht, jetzt müssen wir den Preis aushandeln, nimm so viel, wie du willst, und den Rest lass mir, und dann kann ich wieder zurückgehen. Und Abraham sagt, nein. Der König von Sodom und von Gomorra, der steht im Alten Bund für den Teufel, für den Satan. Er will uns etwas schenken. Ha, ha, ha. Er will uns etwas geben. Und er sagt Abraham, nein, ich gehöre Gott. Du sollst nicht nachher können sagen, du hättest mich reich gemacht. Der Satan soll nicht sagen, er hätte uns reich gemacht. Wir müssen uns nicht selber bedienen. Gott versorgt uns. Und das ist der Melchisedek. Das ist Hammer, oder? Hammergeschichte. Das sollte man verfilmen. Oder mindestens in der Bibel so lernen, dass man es weiß. Jesus ist ein neuer Priester nach der Art von Melchisedek. Ich finde das absoluter Hammer. Jesus Christus, das kommt jetzt noch. Jesus ist der absolut andere Weg. Jetzt kommt der Teil, wo ich noch gar nicht dazu geredet habe. Denn wenn Gott nun aber ein anderes Priestertum in Jesus Christus einsetzt, dann muss auch das Gesetz geändert werden. Das Gesetz muss geändert werden. Jetzt kommt's. Was ist das für ein Gesetz, nach dem wir leben? Der Paulus hat das Gesetz für uns zusammengefasst. In Römer 8 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und vom Gesetz des Todes. Das ist der neue Bund. Halleluja. Es gibt kein Verdammnis. Ihr müsst nicht mehr jöckeln und mit der Sünde sparen, bis am Sonntag jemand betet. Oder nicht ein schlechtes Gewissen machen. Johannes hat geschrieben, wenn wir unsere Sünden, wenn uns das bewusst wird, sofort bekennen und weg ist es ist erledigt. Da heißt es zum Beispiel, Jesus Christus, er ist durch sein eigenes Blut ein für allemal ins Heiligtum eingegangen und hat eine ewige, eine vollkommene Erlösung erlangt. Ewig vollkommen, ein für allemal. Weiter heißt es noch, nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesus Christus. Es ist erledigt. Sünde passiert noch, aber die könnt uns nicht mehr anhaften. Wir können sofort um Vergebung bitten und sie ist weg. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das noch schnell ein bisschen erklären. Kein Verdammnis. Besuch im Altersheim. 85-jähriger Mann. Er ist 40 Jahre gläubig und hat Angst vor dem Sterben. Was soll das? 40 Jahre im Glauben und Angst haben vor dem Sterben, was soll das? Es darf uns ja ein bisschen Schmuch sein, aber Angst haben, dass man irgendeine Sünde noch nicht vergeben hat, das ist ein Witz. Vollkommene Erlösung heisst, kein Verdammnis. Es gibt kein Verdammnis. Ich will, dass ihr das wisst, dass ihr euch so freut, dass ihr euch das zu eigen macht und beginnt, ich bin erlöst. Es gibt kein Verdammnis. Vollkommen erlöst. Dass ihr das in jungen Jahren schon sagt, in alten Jahren, im Alter, nochmal viel mehr. Das wirkt. Das ist das Evangelium, das Ausstrahlung hat. Versteht ihr? Es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz vom Geist, und das ist ganz einfach, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und er wird ausgerüstet für den Dienst in der Gemeinde, ausgerüstet zum Dienst in der Familie, ausgerüstet zum Dienst einfach zum Sein. Du bist ein Gotteskind, du musst nicht mehr gübeln und machen, dass du irgendwie Gott wohlgefälliger wirst. Er hat alles gezahlt. Wenn ich sterbe und ich bin nicht noch dazu gekommen, alle Sünden, die ich jetzt am Freitag und Montag und so noch gemacht habe, zu bekennen, meine Gott, schmiert mir eins für das, was ich dort noch nicht bekannt habe. Das ist doch Gugus. Das sind falsche Vorstellungen. Es gibt kein Verdammnis für Menschen, die wiedergeboren sind. Halleluja, oder? Da können wir die Worship Lieder gerade nochmal singen und richtig mit Speuz. Das ist Erlösung. Erlösung. Das ist Leidenschaft. Das ist das, was es bringt. Kein Verdammnis. Ich meine, es gibt das Gesetz von der Sünde nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Gott schmiert dir keins. Jesus ist geschmiert worden. Jesus hat einen absolut teuren, für uns unvorstellbaren Preis gezahlt, ist runtergestiegen im Finsternis, am tiefsten Ort und hat müssen aushalten, was wir nicht können aushalten. Wo er Genüge getan hat, hat ihn Gott wieder aufgeholt, hat ihn sauberst hingesetzt. Von ihm kommt die Botschaft, kein Verdammnis. Ich habe den Preis zahlen. Wenn du meinst, du musst den Preis zahlen, machst du Gott lächerlich. Jesus hat Pizza gezahlt und du kommst, ich will da noch ein bisschen. Nein, es ist zahlt. Er ist frei gemacht vom Gesetz von der Sünde. Sünde heisst Trennung von Gott. Du wirst, wenn du wiedergeboren bist, nie mehr trennt von Gott. Never. Gibt's nicht. Keine Trennung von Gott. Du bist so geliebt. Er könnte die ganze Zeit nur knuddeln, weil Jesus hat den Preis gezahlt. Und dann noch, aus Gesetz vom Tod ist hinweg. Tod heisst ewige Verdammnis. Heisst ewig getrennt sein von Gott. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Das gibt es für dich nicht, wenn du wiedergeboren bist. Hey Leute, das ist ein Gesetz. Das ist der neue Bund. Das musst du begreifen. Du bist frei, frei, frei. Habt ihr etwas verstanden heute? Jetzt fangen wir nochmal vorne an. Es ist so wenig Reaktion. Also, vielleicht sind ihr auch schon zu müde. Ja, ich möchte das einfach zum Schluss euch das Angebot machen. Die sind ja gut gewachsen, gemeint. Wenn Angst dein Leben bestimmt, Angst vor dem Sterben, Angst, dass Gott dir böse ist, dass du keine Heilsgewissheit hast, weil du das noch nicht verstanden hast, dann lade ich dich ein zum Gespräch. Komm nach dem Gottesdienst und sprich dann nicht und sprich mich an. Dann segnen wir dich. Dann beten wir mit dir. Denn kein Gotteskind soll gebückt durchs Leben gehen. Das ist viel zu schade. Das Leben auf dieser Welt ist so kurz gegenüber der Ewigkeit. Solange du da bist, musst du ausnutzen. Und das andere ist, wenn du heute gedacht hast, hey, das ist noch gar nicht von mir. Da habe ich noch nie, ich habe mich noch nie für Jesus entschieden. Ich lebe noch eigentlich unter dem Gesetz von der Sünde, Verdammnis. Ich kenne Jesus Christus persönlich nicht. Ich habe nie gebetet, hey, Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich rufe dich, mach heute fest. Jeden Tag ohne Jesus zu leben, ist ein Seich. Jesus rettet, Jesus beruft, Jesus gibt Dienst, Jesus gibt Freude, Jesus führt dich. Wenn alles erreicht ist in deinem Leben, was schon gilt für die Ewigkeit, ist alles andere nachher nicht gerade Spaziergang, aber es steht nicht mehr unter dem schweren Schwert, irgendeines müssen zu blechen. Also ist jetzt ein Aufruf gewesen. Die Predigt ist jetzt fertig, die Botschaft geht weiter. Habt ihr verstanden? Predigt ist fertig, die Botschaft geht weiter durch euch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst. Ich danke dir, dass du so eine Hammerbotschaft hast für uns, dass wir kein Verdammnis mehr haben, dass wir in dir ein neues Gesetz haben, dass der alte Bund durch dich erfüllt ist. Du bist der Löwe Judas, das finde ich so ein tolles Bild. Und auch der Sprung von dem Fisch, von dem alten Becken in das neue Becken, Jesus. Ich bitte dich, dass für Leute, die da drin sind, die sagen, oh, der Scholl hat vorne Sachen zusammengeschwätzt, ich weiß nicht. Ich bitte dich, schenke ihm Gnade, einfach auch das Gespräch zu suchen. Allen Leuten, oder ganz persönlich für dich, wo du Jesus noch nicht persönlich kennst, lade ich dich ein. Komm auf deine und mich zu und lass das alte Leben hinter dir. Komm in den neuen Bund und du wirst wissen, Gott ist dein Vater und er ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Niemand. Amen.